Herzlich willkommen, verehrte Hörerinnen und Hörer, zum Wochenendprogramm von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Silja Schultheiß. Wir beginnen unsere Sendung mit einem Überblick über die wichtigsten Ereignisse der zurückliegenden Woche. Der tschechische Außenminister Jan Kavan ist am Montag in New York einstimmig zum Vorsitzenden der 27. UN-Vollversammlung gewählt worden. Seiner Dankansprache sagte Kavan, besondere Aufmerksamkeit werde er der traditionellen Rolle der UNO bei der Erhaltung von Frieden und Sicherheit, der Vermeidung von Konflikten und dem Kampf gegen den Terrorismus widmen. Die Sozialdemokraten und das liberale Bündnis Koalition haben am Dienstag in Prag den Vertrag über eine gemeinsame Regierung unterzeichnet. In dem neuen Kabinett von Wladimir Spidle gehören 11 Minister den Sozialdemokraten an, 6 stellt das liberale Bündnis Koalition. Ebenfalls am Dienstag kam das neu gewählte Abgeordnetenhaus zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Als Hauptursachen für das schlechte Abschneiden der bürgerdemokratischen ODS bei den Abgeordnetenhauswahlen im Juni bezeichnete der ODS-Vorsitzende Václav Klaus am Mittwoch die relativ erfolgreiche Regierung der Sozialdemokraten und das nicht überzeugende Verhalten der ODS. In die Reihe derjenigen, die den Misserfolg verschuldet hätten, schloss Klaus auch sich selber ein. Der tschechische Präsident Václav Havel hat sich am Mittwoch in der nordböhmischen Region um Ústí nad Labem Aussig bemüht, die Befürchtungen einiger Landwirte und Bürgermeister hinsichtlich des tschechischen Beitritts zur Europäischen Union zu zerstreuen. Er rief dazu auf, den Beitritt als Appell an die eigene Kreativität und als Chance zur Entwicklung einer eigenen Identität zu betrachten. Im zweiten Block des grenznahen Atomkraftwerks Temelin in Südböhmen ist nur 6 Wochen nach der Inbetriebnahme das erste ernste technische Problem aufgetreten. Nach einem Kurzschluss in einem Generator müsse der Reaktor für 6 Wochen abgeschaltet werden, sagte Reaktorsprecher Milan Nebesaj am Mittwoch. Nach Ansicht der Atomsicherheitsbehörde hat das technische Problem keine Wirkung auf den nuklearen Teil der Anlage. Im zweiten geheimen Wahlgang wurde am Donnerstag der Kandidat der Sozialdemokraten, Lubomír Zaurálek, zum Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses gewählt. Sein einziger Gegenkandidat war der Vorsitzende der Bürgerdemokraten, Václav Klaus, der den Posten des Abgeordnetenchefs in der vergangenen Legislaturperiode bekleidete. Als Vizevorsitzende des Abgeordnetenhauses sind von den 6 Kandidaten für diese Posten am Donnerstag nur die Sozialdemokratin Jitka Kupčová und der Christdemokrat Jan Kassel gewählt worden. Die anderen Kandidaten waren im ersten Wahlgang nicht erfolgreich. Und, last but not least, am Freitag wurde Wladimir Spidler von Präsident Václav Havel zum neuen Premierminister ernannt. Soweit die Wochenschau.
Es ist also soweit. Tschechien hat seit Anfang der Woche eine neue Regierung. Sie ist zwar noch nicht offiziell vereidigt worden, aber ihr Programm und die personelle Besetzung stehen bereits. Silja Schultheiß und Robert Schuster haben sich im folgenden Schauplatz mit dem neuen tschechischen Kabinett ein wenig genauer befasst.
Schauplatz. Hintergrundberichte zu aktuellen Themen.
Fast genau einen Monat hat es gedauert, bis in Tschechien nach den Wahlen vom 14. und 15. Juni eine neue Regierung gebildet wurde. Nach teilweise harten Verhandlungen konnten zu Beginn der Woche die letzten offenen Fragen zwischen den 3 Koalitionsparteien, das heißt den Sozialdemokraten, den Christdemokraten und den Liberalen von der Freiheitsunion ausgeräumt und der Koalitionsvertrag unterzeichnet werden. Offiziell soll die neue Regierung unter dem Sozialdemokraten Wladimír Spidla am 15. Juli ernannt und in ihr Amt eingeführt werden. So wie auch in anderen Ländern üblich, sind nun die tschechischen Medien voll von Analysen, in denen sich Journalisten und Politikwissenschaftler Gedanken über die Politik machen, welche die neue Regierung verwirklichen wird. Vor 4 Jahren, als Miloš Zemans Team das Ruder in Tschechien übernommen hatte, war das nicht anders. Dennoch gibt es im Vergleich zu damals mindestens 2 wesentliche Unterschiede. Zum einen wurde schon lange keine tschechische Regierung bereits im Vorfeld derart mit Vorschusslorbeeren überhäuft wie die neue, und zwar sowohl in Tschechien selber wie auch im Ausland, wo vor allem der dezidiert proeuropäische Kurs des neuen Kabinetts hervorgehoben wurde. Der zweite, nicht weniger wichtige Unterschied ist die äußerst knappe Mehrheit, über welche die neue Regierung verfügen wird. Das Kabinett Wladimir Spillers hat im Abgeordnetenhaus eine hauchdünne Mehrheit von einem einzigen Mandat. Die Vorgängerregierung brachte es dank der Unterstützung durch die stärkste Oppositionspartei immerhin fast auf die verfassungsmäßige Dreifünftelmehrheit der Abgeordneten. Kann also angesichts der äußerst knappen Mehrheitsverhältnisse im Parlament die Regierung wirklich die gesamte Legislaturperiode unbeschadet überstehen? Das fragte Radio Prag den Politikwissenschaftler Miroslav Mareš von der Brünner Masaryk Universität.
Ja, es wird spannend, aber ich glaube ja, die alle Parteien haben die große Interesse, die Regierungsperiode, die ganze Regierungsperiode regieren. Und deshalb, ich glaube, dass diese Regierung wird in die ganze Periode regieren.
In den abgeschlossenen Regierungsverhandlungen mangelte es nicht an dramatischen Situationen. So trat zum Beispiel kurz vor Verhandlungsabschluss die Vorsitzende einer der drei beteiligten Parteien, Hanna Marwanova von der Freiheitsunion, völlig überraschend von ihrem Parteiamt zurück. Sie begründete das damit, dass sie sich persönlich nicht mit dem, wie sie sagte, sozialistischen Programm des künftigen Kabinetts identifizieren könne. Marwanova versuchte sogar, ihre Kollegen in der Parteiführung dazu zu bringen, die Gespräche mit den Sozialdemokraten abzubrechen und dem künftigen Premier Spittler lediglich die Tolerierung zu versprechen. Sie konnte sich jedoch damit nicht durchsetzen und blieb in der Minderheit. Nach ihrem Rückzug vom höchsten Parteiamt kündigte Marwanova zwar an, bei der Vertrauensabstimmung für die Regierung stimmen zu wollen, ließ jedoch offen, ob Spittlers Kabinett während der gesamten Legislaturperiode mit ihrer Loyalität rechnen kann. Kann man also im Falle der liberalen Freiheitsunion und deren früheren Vorsitzenden von einem Unsicherheitsfaktor für die neue Mitte-Links-Regierung sprechen? Der Politologe Mareš meint dazu im Folgenden.
Meine Meinung ist, dass die Wille zur Macht bei der Liberalen so groß ist, dass keine Probleme entstehen. Ich meine, dass die Liberalen so schwach sind, dass keine relevante Positionen gegen die Meinung der Sozialdemokraten stellen werden.
Die beiden tschechischen Oppositionsparteien, das heißt die rechtsliberalen Bürgerdemokraten und die Kommunisten, haben bereits angekündigt, sie wollten von Zeit zu Zeit die Geschlossenheit des Regierungslagers auf die Probe stellen. Eine erste Kostprobe in diesem Sinn gab es bereits in der zurückliegenden Woche, als der neue Parlamentspräsident gewählt wurde. Gegen den offiziellen Kandidaten der neu geschmiedeten Regierungskoalition ließ sich völlig überraschend der bisherige Parlamentschef Václav Klaus von den Bürgerdemokraten aufstellen. Die Annahme der Opposition schien damit zumindest nach dem ersten Wahlgang aufzugehen, denn dem sozialdemokratischen Bewerber Lubomír Zaorálek verwehrten zwei Abgeordnete aus den eigenen Reihen die Gefolgschaft und er verpasste somit knapp seine Wahl. Nach den darauffolgenden Krisensitzungen aller drei Koalitionsfraktionen wurde Zaorálek schließlich gewählt. Schon mehrfach wurde im Zusammenhang mit dem Stimmenzuwächsen für die Kommunisten darauf hingewiesen, dass die Kommunisten stärker versuchen werden, ihren Einfluss im Parlament geltend zu machen. Die Partei könnte zum Beispiel vermehrt versuchen, als Mehrheitsbeschaffer für die Sozialdemokraten aufzutreten, in Fragen, bei denen die eigentlichen Koalitionspartner, also die Christdemokraten und die Freiheitsunion, nicht mitziehen werden. Ist dieses Szenario realistisch, fragen wir den Politikwissenschaftler Mareš.
Natürlich, die Kommunisten sind jetzt sehr stark. Und ich bin überzeugt darüber, dass in vielen Fällen die Kommunisten werden die Sozialdemokraten unterstützen in der konkreten legislativen Akten.
Im Folgenden zählt Miroslav Mareš von der Brünner Masaryk Universität einige Bereiche auf, wo er sich ein Zusammengehen von Sozialdemokraten und den Kommunisten in den kommenden 4 Jahren vorstellen könnte.
Nach meiner Meinung ist es die Sozialpolitik und das ist wichtig, die Außen- und Sicherheitspolitik, ja, weil die zum Beispiel und besonders die Politik in Beziehung zu Deutschland. Natürlich dort werden die Kommunisten mit Sozialdemokraten zusammenarbeiten.
Die neue Regierungskoalition, die nun gebildet wurde, ist eine Mitte-Links-Allianz. Handelt es sich dabei nur um ein vorübergehendes Zweckbündnis dreier äußerst ungleicher Partner oder ist das der Beginn einer Regierungsform, die das politische Leben in Tschechien künftig prägen und dominieren wird? Miroslav Mareš wollte sich auf eine entsprechende Frage von Radio Prag nicht auf eine längerfristige Prognose einlassen. Dennoch ist er davon überzeugt, dass vor allem die beiden kleineren Parteien künftig die Rolle des Züngleins an der Waage übernehmen werden, wie er im Folgenden hinzufügt.
Zeigt sich, dass das Modell zweieinhalb Parteiensystems für Tschechien möglich ist und ich denke, dass in die Zukunft kann dieses Modell funktioniert. Also, dass in der Zukunft können zum Beispiel die Zentrumsparteien als Koalitionspartner für Bürgerdemokraten oder für Sozialdemokraten werden.
Eine ihrer Hauptaufgaben hat die neue tschechische Regierung bereits vor ihrer offiziellen Amtseinführung mehrfach deklariert, indem sie die Beitrittsverhandlungen Tschechiens mit der EU erfolgreich abschließen und dem Land den Weg in die EU ebnen möchte. Was sind aber die weiteren Aufgaben, deren Lösung das Kabinett von Wladimír Špidla in Angriff nehmen sollten?
Die Regierung hat das gesagt, das ist ein EU-Beitritt der Tschechien, ein Beitritt Tschechien in der EU. Aber sehr problematisch sind die Defizite in den öffentlichen Finanzen, aber dort ist die Regierungserklärung nicht genügt, ja, das ist dort nicht befriedigend. Aber möglicherweise, dass die weiteren Hauptaufgaben sind die Hochschulen oder Universitätspolitik. Dort sind auch große Defizite und problematisch ist auch die Privatisation der Telekommunikationen und Energetik.
Bewusst ausgespart blieb während der Koalitionsverhandlungen die Frage, ob die Regierungsparteien eine gemeinsame Regelung für die Nachfolge Václav Havels im Amt des Staatspräsidenten anstreben werden oder nicht. Gerade vor den Wahlen wurde oft darüber spekuliert, dass die Besetzung des höchsten Staatsamtes aufgrund eines koalitionären Tauschgeschäftes erfolgen könnte. Der Politikwissenschaftler Miroslav Mareš ist aber von dieser Vorgangsweise nicht überrascht, wenn er abschließend meint:
Jetzt ist es noch nicht aktuell, aber meine Meinung ist, dass die Parteien verändern die Verfassung und dass in der Tschechien werden wir eine Direktwahl des Präsidenten haben. Ich meine, dass die Parteien dann einige Kandidaten stellen und also die eigene Kandidaten stellen und dann kommt zu einem normalen Wettbewerb zwischen diesen Kandidaten.
Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir wieder einmal am Ende unseres heutigen Schauplatzes angelangt. Vom Mikrofon verabschieden sich von Ihnen
Silvia Schulteis
und Robert Schuster.
Liebe nach Fahrplan, launische Sommer, Lärchen am Faden, Heimat, süße Heimat oder aber etwa kurz geschnitten. Diejenigen von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die sich für den Film bzw. für den tschechischen Film interessieren, können wohl schon nach der Aufzählung dieser Filmtitel ahnen, dass der heutige Gast in unserem Kultursalon der tschechische Filmregisseur Jiří Menzel ist. Die Sendung wurde von Markéta Maurová vorbereitet, dem Regisseur verleiht Olaf Barth seine Stimme. Jiří Menzel hat sich vor allem als Filmregisseur weltweit Ruhm erobert. Sein Film Liebe nach Fahrplan, der 1968 mit dem Oscarpreis belohnt wurde und als ein klassisches Werk der sogenannten Neuen Welle des tschechoslowakischen Films gilt, ist Zuschauern in der ganzen Welt bekannt. Nur wenige wissen dabei aber wohl, dass es sich um den ersten Spielfilm dieses Regisseurs handelte. Kein schlechter Rutsch in die Filmwelt, nicht wahr?
Eigentlich hatte Ishi Menzel aber ursprünglich gar nicht geplant, sich dem Film zu widmen, sondern wurde nur durch einen Zufall dorthin geführt. Sein Traum war zunächst das Theater.
Ich war nie ein großer Filmfan. Ich ging natürlich ins Kino, aber ich liebte besonders das Theater. Nach dem Abitur habe ich Prüfungen an der Theaterfakultät abgelegt und wurde nicht aufgenommen. Ich ging daher zum Fernsehen, arbeitete als Träger und machte dort ein Praktikum. Das Fernsehen befand sich damals noch in den Anfängen und ich habe mir gesagt, dass es ein Koloss ist, der sich sicher ausdehnen und immer mehr Leute brauchen wird. Die Ansprüche dort können daher nicht so hoch sein wie beim Theater. Und daher reichte ich eine Anmeldung bei der Film- und Fernsehschule ein, weil ich hoffte, dort größere Chancen zu haben. Ich stellte mir vor, dass ich nach dem Studium beim Fernsehen arbeiten werde. Und dort an der Filmakademie der FAMU wurde ich aufgenommen.
Für die weitere Entwicklung des jungen Künstlers war diese Entscheidung von grundlegender Bedeutung.
Es war ein großes Glück, weil die Filmhochschule ein weit höheres Niveau als die Theaterhochschule hatte und weil an ihr hervorragende Leute arbeiteten. Ich kam in die Klasse von Herrn Professor Wawra und habe später das Fernsehen nicht mehr angerührt, denn er machte einen Filmregisseur aus mir. Nach der Schule war ich 2 Jahre beim Militär und danach begann ich schon Filme zu drehen.
Und damit hatte Ishi Menzel seine Filmlaufbahn aufgenommen. Sein geliebtes Theater vergaß er aber nicht. Er traf sich mit Studenten der Theaterakademie, besuchte Vorlesungen des berühmten Theaterregisseurs Jerzy Krejcza und interessierte sich für alles, was im Theaterbereich passierte. 1965 wurde in Prag ein neues Theater, der Schauspielclub, gegründet. Und Menzel wurde von dessen Direktor gebeten, eine Inszenierung vorzubereiten. Seine Aufführung von Machiavellis Mandragora wurde dann die nächsten 11 Jahre gespielt und in ganz Europa vorgestellt. Und wie begann Menzels Filmkarriere?
Ich muss eine einfache Sache erwähnen. Es ist am Anfang im Grunde leichter, weil man sich nicht bewusst darüber ist, was einem noch bevorsteht. Man hat keine Angst, weil man keine Engpässe kennt. Erst später, mit der Erfahrung, beginnt man aufmerksamer zu sein und nimmt die Last zur Kenntnis. Ich erinnere mich, dass ich so jung und dumm war, dass ich mich kopfüber in alles stürzte und dabei ein großes Glück verspürte.
Seinen ersten Streifen machte Menzel noch als Student der Filmfakultät. Es war ein Kurzfilm, der thematisch aus einer Erzählung des tschechischen Schriftstellers Bohumil Hrabal schöpfte. Und dieser Name hat ihn seitdem auf seinem künstlerischen Weg ständig begleitet und war auch mit den größten Erfolgen Menzels verbunden.
Ich habe wirklich außergewöhnliches Glück gehabt. Ich mochte Bohumil Hrabal sehr, man begann ihn damals herauszugeben und ich liebte seine Erzählungen. Und ich war nicht alleine, es war eine ganze Generation, die sich zu Hrabal bekannte. Meine älteren Kommilitonen Jereš, Niemec, Chytilova verbuchten bereits erste Erfolge. Jeder von ihnen hatte bereits einen Film gedreht, der sowohl zu Hause als auch auf Festivals im Ausland erfolgreich war. Und sie erfreuten sich daher eines gewissen Vertrauensvorschusses. Sie entschlossen sich, einen gemeinsamen Film eben auf Grundlage der Erzählungen von Bohumil Hrabal zu machen. Da sie meine Liebe zu Hrabal kannten, luden sie mich dazu ein. Ich konnte, ohne vorher als Assistent gearbeitet oder mich beworben zu haben, auf einmal eine der Erzählungen verfilmen. Damals habe ich mir das Drehbuch noch selbst geschrieben. Meine Erzählung war erfolgreich und aufgrund dessen wurde mir dann sofort das Manuskript zu den scharf beobachteten Zügen bzw. zur Liebe nach Fahrplan angeboten. Noch bevor es als Buch erschien. Ich habe zusammen mit Herrn Hrabal das Drehbuch geschrieben und der Film wurde zu einem Erfolg. Und seitdem wurden mir weitere Filme angeboten.
Der Film erhielt bald zahlreiche Auszeichnungen und Preise im Ausland, darunter auch die goldene Statue des Oscar-Preises. Wie hat es damals der junge Regisseur erlebt?
Damals war es kein so großer Ruhm wie heute. Wir haben von den Oscar-Preisen nur wenig gewusst. Und vor allem, ich habe den Preis im Frühling 1968 bekommen. Hier passierten damals große Sachen. Es gab den Prager Frühling, es gab die Hoffnung, dass die Kommunisten zur Vernunft kommen und die blöde Regierung, die bisher an der Macht war, verschwindet. Es herrschte hier einfach eine große Euphorie in der Gesellschaft und darin ging die Parade aus Amerika relativ verloren. Ich nahm es damals kaum zur Kenntnis. Ich war froh, dass ich Amerika besuchen konnte und das reichte mir. Ich ahnte nicht, was sich daraus später entwickeln würde.
Nach dem Film Liebe nach Fahrplan drehte Jiří Menzel weitere, nicht weniger erfolgreiche Streifen. Von ihnen müssen wir einen poetischen Film Launischer Sommer nach einer Novelle des tschechischen Schriftstellers Vladislav Vančura erwähnen. Die glückliche Periode der 60er Jahre wurde mit den Lerchen am Faden, einer weiteren Verfilmung Bohumil Hrabals, abgeschlossen. Die Hauptrolle spielte darin, ebenso wie in den Zügen, der junge Sänger und Schauspieler Václav Neckář. Wegen der Kritik an der kommunistischen Willkür wurde der Streifen sofort verboten und gelangte erst 20 Jahre später, 1989, zu den Zuschauern. Ein Jahr danach, 1990, erhielt er den Hauptpreis der Berlinale. Zu Beginn der 70er Jahre wurde über Jiří Menzel und andere begabte Regisseure seiner Generation, wie Věra Chytilová, Ewald Schirm oder Jan Němec, ein Arbeitsverbot im Filmbereich verhängt. Menzel widmete sich in dieser Zeit dem Theater, sowohl als Regisseur als auch als Schauspieler. Zum Film kehrte er jedoch später wieder zurück. Seine Verfilmungen der Hrabal-Erzählungen, wie Kurzgeschnitten und Schneeglöcken feiern, und seine Komödien, die oft auf Drehbüchern von Zdeněk Svěrák basierten, wie Im Einzelhof am Wald oder Heimat, süße Heimat, zählen zu dem Besten, was im tschechischen Film je geschaffen wurde. Die 90er Jahre brachten zwar die Freiheit und damit auch die Möglichkeit, Menzels verbotene Filme wieder aus dem Tresor herauszuholen und dem breiten und begeisterten Publikum zu zeigen. Doch seine in dieser Zeit neu entstandenen Filme konnten keine großen Erfolge mehr verbuchen. Seit 1994 hat Jiří Menzel keinen Film mehr gemacht und widmet sich völlig dem Theater. Dazu hat wohl auch eine große Enttäuschung beigetragen, die ebenso wie die größten Triumphe mit dem Namen Bohumil Hrabal verbunden ist. Menzel plante nämlich lange Zeit, dessen Roman »Ich habe dem englischen König gedient« zu verfilmen. Nach dem Tod Hrabals wurden jedoch die Urheberrechte an einen anderen Regisseur verkauft, womit sich Menzel nie abfinden konnte. Die Zuschauer warten seitdem vergeblich auf den englischen König und Jiří Menzel entsagte den Film völlig. Aber nicht nur dieses Ereignis, auch die Verhältnisse im Filmbetrieb hierzulande sind daran schuld.
Já u teď film jako nemám tu nějakou velkou touhu dělat film. Film jsou trošku jiný a ten způsob, jak se dělají filmy, už je mi dost cizí. Jako já jsem byl,
Ich habe im Moment keine große Lust, einen Film zu machen. Die Filme sind heute ein bisschen anders und die Art und Weise, wie sie gemacht werden, ist mir ziemlich fremd. Ich war einst Angestellter in einem Studio und dies gab mir die Aufträge. Wenn man jetzt einen Film machen will, muss man sich Mühe laufen, um sich die Arbeit irgendwie zu besorgen. Und das kann ich nicht. Und ich habe auch keinen Stoff, der es in meinen Augen wert wäre. Ich habe ein Engagement beim Theater bekommen und arbeite im Theater und fühle mich dort wohl.
Soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, unser heutiger Kultursalon, in dem Jerzy Menzel zu Gast war. Die Musik, die seine Erzählung begleitet hat, wurde für Menzels Filme von Jerzy Schust verfasst. Und damit verabschieden sich von Ihnen
Olaf Barth
und Marketa Maurova.
Damit ist diese Sendung beendet. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Martina Schneiberkova. Sie hörten Radio Prag, die Sendung des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.